Leute am Sonntag. Sina Peschke trifft den Tatort-Schauspieler Dietmar Bär. Viel Genuss und gute Unterhaltung wünscht Dallmayr Café. Unser Herz schlägt pro domo.
Hallo zusammen, hier ist eine neue Podcast-Folge von Radio SAW, Sina Peschke trifft. Heute Dietmar Bär, endlich hat's geklappt, ich gebe ja zu, ich war schon eine Weile hinter ihm her und er gehört zu den Urtypen des Tatorts. Er spielt den Kriminalhauptkommissar Freddy Schenk im Tatort aus Köln. Das ist der Typ, der immer im offenen Mantel und Kollege Ballauf im Schlepptau mit dem alten amerikanischen Schlitten durch Köln düst und die Mordfälle am Ende auch trotz Oldtimer irgendwie lösen kann. Das Ermittlerteam aus Köln steuert übrigens im nächsten Jahr auf ein großes Jubiläum zu und die Frage ist jetzt, wie viel Freddy steckt in Dietmar oder auch umgekehrt? Und das finden wir alles heraus in der nächsten Stunde und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Also los geht's mit Dietmar Bär. Schönen guten Morgen, Herr Bär.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Solche Zahlen machen einem immer ein bisschen Angst, oder? So 25 Jahre, man könnte auch sagen Vierteljahrhundert.
Das Wort Vierteljahrhundert ist etwas kräftiger, aber ob es jetzt Angst macht, Angst ist ja sowieso kein guter Begleiter.
Nein.
Obwohl wir alle von Ängsten natürlich irgendwie verfolgt, begleitet werden in unserem Leben. Angst ist das nicht. Ich mochte das sehr, dass mein Kollege Klaus-Hilbert Behrendt kürzlich noch sagte bei den Dreharbeiten, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, sagte, naja, wir haben ja nächstes Jahr Silberhochzeit. Und da habe ich gedacht, stimmt, Silberhochzeit, so ist auch ein schöner Begriff für 25 Jahre. Aber 25 Jahre sind ja oft die ersten Marken, wo dann so eine Bäckerei oder eine Metzgerei früher sich dann seit 25 Jahren Bäckerei Bär oder so. Und dann kommt so ein goldener Ehrenkranz drumherum. Also das sind so eine Marke, 25.
Ja, das können Sie doch bei dem Imbiss machen, hier am Tatort.
Nee, nicht mehr. Der Imbiss wohnt jetzt irgendwie, frisst sein Gnadenbrot oder der feiert schon Rente auf einem Freilichtmuseum in der Nähe von Köln.
Ist das Ihr Ernst?
Das ist mein Ernst, weil ich war dabei, weil auch die Übersetzung von seinem Stammplatz an der Kölner Südbrücke, da stand der Betreiber dieser Wurstbude immer in den Sommermonaten von April bis Oktober. Ja, und wirklich? für unsere Dreharbeiten wurde der dann immer rechtsrheinisch gesetzt, damit Sie als Zuschauer den Dom im Hintergrund
und
haben.
Und ich habe ja immer gedacht, dass das nur so ein fiktiver Imbiss war.
Nur im Film ist er fiktiv.
Das sah immer so hingesetzt aus.
Das ist oft so. Aber bei uns ist die Bude deswegen da, damit Sie von der sogenannten Schälsig, der Kölner sagt, man nimmt ja die rechtsrheinische Seite nicht ernst in Köln.
Sondern ich habe davon gehört.
Da beginnt ja die Steppe.
Ja,
Das ist ja nicht mehr weit bis Magdeburg von da. Aber Napoleon hat es ja geschafft, nur bis linksrheinisch, muss man wissen. Und die Römer, die wollten ja auch nicht rechtsrheinisch. Die wollten im Barbarikum ja nichts damit zu tun haben. Darum hat man dann dem Tatort-Zuschauer halt die schöne Kulisse gegönnt und die Bude auf die rechtsrheinische
Seite. Ich habe das gar nicht gemerkt. War das so geplant oder hat sich das so ergeben? Oder
wie? Nein, das hat sich einfach aus diesen beschriebenen filmtechnischen Kameragründen ergeben. Wir mussten dann vor ein paar Jahren mal umziehen. Dann wurde an der Stelle, wo unsere Brücke stand, an der Deutzer Brücke in Köln. Ihre Zuhörer, die sich in Köln auskennen, werden wissen, was ich meine.
Da, wo die ganzen Schlösser hängen, oder? Ist das nicht die?
Das ist die Hohenzollernbrücke. Das ist die Eisenbahnbrücke zum Hauptbahnhof. Die ist voll mit diesen, die dürfte jetzt das Dreifache wiegen. Wenn Sie da mit dem Fahrrad, Sie können rechts und links mit dem Fahrrad rüber und zu Fuß, da hängen Milliarden von Schlössern und die sind ja schwere metallene Vorhängeschlösser. Ich weiß also nicht, ob das statisch irgendwann mal ein Problem wird, weil die Leute fangen jetzt auch an, auf die Geländer zu steigen und oben sich einzuhaken. Das ist wie so ein Pilz.
Ich hoffe, Sie sind nicht dabei.
Sie können sich sicher sein, dass ich da nicht dabei bin. Ich habe andere Sicherheiten in meinem Leben, außer Vorhängeschlösser. Aber es ist ein schöner Brauch und es fängt aber an zu wuchern. Es geht dann, zieht dann weiter auf andere Brücken. Aber unsere Bude musste halt umziehen, weil vor der Deutzer Brücke wurde so eine schöne Freitreppe gebaut, wo sie sich im Sommer hinsetzen können zum Vergnügen. Und da war dann Baustelle, da musste unsere Bude ein paar Jahre lang pausieren. Und jetzt stand sie die letzte Zeit vorne an dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal an der Hohenzollernbrücke, an der beschriebenen.
Gut. Das war immer so dieser Alles-wird-gut-Moment vom Tatort zum Schluss. Verstehen Sie?
Ja, das ist irgendwie nicht immer so. Das ist schön, wenn das immer in der Verklärung der Erinnerung so ist, weil wir haben ja jetzt 86 Filme gedreht. Es war am Anfang sogar so, dass wir öfter an der Bude waren. Da haben wir also ganze Drehtage verbracht. Also, dass man auch zwischendurch mal, um den Fall zu behandeln, drüber nachzudenken, zu resümieren. Am Ende war es immer so die Schlussapotheke, dass man sich dann da traf.
Ja.
Aber es ist toll, dass auch Sie gehören dazu, zu sagen, Mensch, und dann am Ende immer an der Bude. Und dann immer, nee, nicht immer. Und am Ende mussten wir so damit leben, dass wir unseren Assistenten Jütte mal mitnehmen wollten, der sich auch gefreut hat. Und dann geht die Kamera aber rum und dann stand da, bin im Urlaub. Da war nur noch so eine Pappwurst aufgebaut. Mhm. Sie war auch schon, während sie in Köln in den Sommermonaten eine echte Bude war, an der Südbrücke, die nächste Brücke, die ich für Sie aufmache, am Ende der Sendung haben Sie alle Brücken drauf, ich verspreche Ihnen das.
Wie viele sind es denn?
Es sind, glaube ich, insgesamt 5. Wir fangen an mit der Rodenkirchner Brücke, die Südbrücke, was eine Eisenbahnbrücke ist, die Severinsbrücke, die Deutzer Brücke, die Hohenzollernbrücke, die zweite Eisenbahnbrücke, die Zoobrücke und dann kommt hinten noch die Müllermannbrücke.
War der Kaffee gut?
Der Espresso hier, er ist zu trinken.
Wir sitzen jetzt hier mitten in Berlin, ja, in der Landesvertretung Sachsen-Anhalt.
Hinter wunderschönen Ihnen, Sonntagmorgen.
Genau. hinter Ihnen ein großes Plakat vom Bauhaus in Dessau. Waren Sie schon mal in Dessau?
Ich bin schon so oft dran vorbeigefahren und meine Frau und ich haben mir gesagt, Mensch, wir müssen doch mal jetzt uns das Bauhaus angucken, weil das Bauhaus ist, hat ja in meinem Leben schon immer, war immer schon ein Thema, was irgendwie spannend war, von der Architektur bis hin über die Künstler und diese ganze Bewegung. Und wir haben es erst irgendwie im vorletzten Sommer, muss ich gestehen. Nein, das war natürlich, man muss immer rechnen, man rechnet ja immer, weil letztes Jahr war der erste große Pandemiesommer, also war es im Sommer 19, dass wir uns in unser schönes altes Cabrio gesetzt haben, was man im Sommer immer rausholt und mit dem man durch die Gegend fährt, um Berlin rum und auch weiter. Und dann haben wir Dessau besucht. Und da war auch gerade das Bauhausmuseum gerade wieder, das Bauhaus gerade wieder frisch auf und das Bauhausmuseum stand vor seiner Eröffnung. Mhm. Für war es unheimlich spannend, sich das anzuschauen.
Das heißt also, Oldtimer nicht nur im Tatort, sondern auch im richtigen Leben?
Ja, ich mag auch Currywurst im richtigen Leben. Ich mag auch die Polizei im richtigen Leben, Gott sei Dank.
Im Grunde genommen müssen Sie sich gar nicht verstellen so richtig im Tatort, oder?
Doch, ich bin ja kein Hauptkommissar, ich bin ja nur Schauspieler.
Das ist ja schon klar.
Ja, nee, das ist einigen gar nicht mehr klar. Das ist ja das Spannende an so einer Rolle. Man kriegt ja auch einen neuen Titel. Ich war ja bis 1997 Schauspieler.
Ja.
Auf einmal war ich Tatortkommissar.
Ja, ja, klar.
Das ist dann so ein Ritterschlag, so empfinden wir das bis heute, also mein Kollege Klaus und ich auf jeden Fall, weil wir alle mit diesem Format aufgewachsen sind und das war 97 eine Marke. Und es ist irgendwie 2021 auch immer noch eine Marke.
Sie waren bestimmt Schimanski-Fan. Davon gehe ich jetzt erstmal aus.
Ja, aber erst nachdem ich mitgespielt hatte. Ich kannte das vorher nicht.
Ach so.
Das war auch eine ganz spannende Situation beim Dreh. Weil ich war zu der Zeit Schauspielschüler. Mhm. Trotzdem kam der WDR damals ins Haus und hat uns mit ein paar anderen gecastet für eine WDR-Schulfernsehsendung. Das wurde damals auch eigenproduziert. Und dann kam ein knappes Jahr später, kam jemand, ein Produzent aus der Bavaria und suchte im Raum Ruhrgebiet für den Schimanski ein paar Fußball-Hooligans. Und ich bin da mit Schauspielschulkollegen von Bochum hingefahren. Wir haben vorgesprochen bei Hajo Gies, dem Regisseur und Miterfinder der ganzen Schimanski-Figur. Und dann klappte das und die Schule hatte auch Ja und Amen gesagt. Und so kam ich an diese Rolle, über die man ja Jahre sprach. Zweierlei Blut hieß der Tatort. Mhm. Und ich habe am Ende die Hose runtergelassen, weil wir den Schimanski ja auch nackt auf den Anpfiffpunkt des Duisburger Stadions gelegt hatten. Sie sagen, mögen Sie Schimanski? Auch damals mochte die Welt Schimanski gar nicht so. Das wissen viele vielleicht gar nicht. Das große Schulterklopfen, das finde ich auch mal so spannend, kam erst, als die Preise purzelten. Und das hat die Leute so polarisiert. Und ich weiß auch, die Stadt Duisburg und auch die Polizei war damals sehr skeptisch gegenüber dieser spannenden neuen Figur, der fluchte, sorf, sich prügelte, sehr unkonventionelle Methoden hatte zu ermitteln. Der Kult kam erst danach eigentlich. Und als ich diese Dreharbeiten hatte, hatte ich Schimanski noch nicht gesehen. Ich wusste schon, das war berühmt, die Jacke war schon berühmt. Mhm. Ich musste diese Jacke nämlich anziehen. Das war so eine Art Trophäe für meine Rolle. Und zwar hat mir das der Götz-George beigebracht, weil ich hatte eine geile alte Lederjacke mit für die Rolle als Hooligan. Und dann hieß es auf einmal so, ich soll jetzt diese Schimanski-Jacke anziehen. Und dann habe ich mich natürlich als renitenter Schauspielschüler gewehrt. Und Götz kam und sagte, pass mal auf, irgendwie, also schon, die Jacke ist ja Kult, das weißt du ja. Und ich sagte so, nee, weiß ich nicht, ich habe das ja noch nie gesehen. Da war Totenstille am Set.
Oh.
Alle so, Und dann habe ich das, erklärt. Und dann sagte Götz auf einmal, siehst doch mal als Trophäe. Ja? Du hast vom Schimanski die Jacke, ihr habt den ja überführt. Nächster Schnitt ist, nackte Schimanski liegt im Stadion. Wir haben ihn da hingelegt und verprügelt. Und am Ende mussten wir das Verhältnis wiederherstellen, der Figur zu Schimanski, die beschädigte Figur.
Ja.
Und dann sagte Götz, wir müssen das Ende ändern. Du musst auch noch die Hosen runterlassen, so wie ich. Und dann habe ich gesagt, das finde ich gut, finde ich richtig. Und das wurde dann so eine fulminante Szene. Ja? Und dann wurde dieser Film ausgestrahlt. Und dann ging es mir das, ich weiß nicht, über Jahre bis hin zu meinem ersten Theaterengagement. So, ich sag mal, bist du nicht der aus dem Schimanski-Tatort gewesen,
der die Hosen runtergelassen hat? Ja.
Also da habe ich das erste Mal begriffen, was heißt, wenn Millionen Leute einem zuschauen.
Dann muss ich Ihnen aber auch sagen, dass im Osten der Schimanski offensichtlich früher Kult war.
Ja, natürlich, ich meine, klar.
Ihnen.
Ja, aber Westfernsehen war sowieso ein bisschen kultiger.
Ja, und wir hatten es besser, wir hatten 5 Programme.
Sie hatten 5 Programme.
Ja, bei den Osten noch dazu.
Aber nur da, wo es ging.
Ja, aber.
Also, ich weiß es von meiner Verwandtschaft, Wollnerstedt, Magdeburg, Niederndodeleben, die Ecke. Die konnten alles gucken, aber das Teil der Ahnungslosen hatte die Chance ja nicht, ne?
Richtig.
Ja.
Jedenfalls war ich im ZV-Lager.
Ah, okay.
Wissen Sie, was das ist? Nee, ne?
Da muss ich mal nachdenken.
Zivilverteidigung.
Oh nee, die Abkürzung kann ich
so,
nicht.
Frauen in Uniform. Die,
ne? Ah, okay.
Kaserniert.
Ja.
Kaserniert.
War das sowas Ähnliches wie bei uns die Wehrpflicht dann für Frauen, bevor sie...
Nee, es war schlimmer.
Das war schlimmer, okay. Aber passierte nach der Ausbildung.
Wir haben es uns schön gemacht.
Okay.
Also vormilitärische Ausbildung.
Ja, okay.
So, ja klar, Schießen und ein bisschen DRK, Orientierungslauf und sowas.
Verstehe.
Naja, und Sonntagabend kam Tatort. Und wir wussten ganz genau, wie man einen Fernseher manipuliert.
Okay.
Wir hatten nur ein Problem. Im Westfernsehen ging der Tatort immer 20.15 Uhr los.
Richtig.
Und im Osten ging die Hauptsendung um 20 Uhr los. Das heißt, dass also nach 90 Minuten war sozusagen um 21.30 Uhr schon Schluss und der Tatort erst um 21.45 Uhr.
Da kam schon die nächste aktuelle
Kamera.
Und
weil der Major AD, unser Lagerleiter, ja Ostfernsehen geguckt hat, mussten wir alles tun, damit er länger in seiner... Wie sagt man, Ordinanz oder so? Ne?
Bevor er geguckt hat.
Ja, genau. Dass der nicht, bevor der Schimanski fertig war, aber bevor Tatort zu Ende war, zu uns kam und wir haben das Ende nicht mehr mitgekriegt, weil wir mussten den Fernseher ja wieder umstecken. Und dann haben die Mädels.
Ach, das musste man umstecken. Ich dachte, man drehte einfach nur den Sender.
Und dann haben wir den damals mal Cognac in den Kaffee gekippt, abends doppelte Portionen, damit der so richtig.
Und das?
Bei Alles singt, so eine Volksmusiksendung, fast eingepennt ist und wir in Ruhe Schimanski zu Ende gucken konnten.
Das
nur mal so.
Sie alles heute hier am Mikrofon erzählen, ohne um Leib und Leben zu fürchten. Das finde ich ja schon.
Ein Major AD haben wir besoffen gemacht, das ist alles für Schimanski. Nur mal so,
ich hoffe,
mal die alten Geschichten.
Er trägt es Ihnen nicht nach. Aber ich finde es ja schon tollkühn, dass Sie jetzt nicht zu Hause, weil das war auch für manche schon ein Abenteuer, zu Hause wegen Nachbarn und denunzieren und so.
Nein,
sondern
das
nicht. In so einem ZV-Lager.
Ja, auch das haben wir uns getraut.
Einfach das zu machen, das finde ich schon.
Ja, wir haben
im Radio genauso, ne, oder? Westradio hören.
Ja klar, das war ja nun kein Problem, Westradio. Aber Westfernsehen gucken in so einer Einrichtung, da mussten sie schon...
Eigentlich schon irre, wenn man sich das überlegt, ne?
Ja, natürlich. Wahnsinn. Aber so war es halt. Aber wir waren jung und wir haben einiges riskiert im Nachhinein.
Naja. Ja, klar.
Egal.
Ich habe ja nun auch einige Sachen miterleben müssen. Wir waren ja jeden Sommer bei meinen Großeltern und meinen Tanten in Wollmestedt und Magdeburg.
Das klingt jetzt nicht gut, miterleben müssen. Was meinst du?
Miterleben müssen als Kind, wenn man dann denkt, ach, ich bringe meinem Cousin jetzt mal ein paar Comichefte mit. Und dann musste man die natürlich dann in den 2,5 Stunden Grenzkontrolle in Marienbahn, musste man die dann rausrücken.
Also Sie wussten nicht, wie man schmuggelt,
gar
ne?
Nicht. Das wusste ich dann ja später, das wusste man dann schon. Weil als Kind hatte man ja so einen kleinen Welpenschutz. Oder meine Eltern zum Beispiel, wir haben meistens immer meiner Oma so einen Einkaufsroller mitgebracht, der dann vollgepackt war. Meine Eltern kamen ja aus der Metzgerei mit Fleisch und Wurst und solchen Dingen. Meine Oma hatte ja Hühner, Gänse, Obst, Gemüse, alles. Und solche Sachen haben wir da mitgebracht und Kaffee. Und dann lagen ganz zu unterst, war das unten, waren dann die Zeitungen eingepackt, die auch mein Vater dann seinen Cousins und Brüdern mitbringen wollte.
Oder ein Quelle-Katalog.
Da waren auch, glaube ich, so andere Zeitungen dabei.
Mit spärlich Playboy bekleidet. Oder was?
Nee, Playboy, so schlimm nicht. Das war irgendwie
war
alles
teuer.
ein bisschen harmloser. Die hießen, glaube ich, Wochenend und Praline.
Ach so.
Das, solche Zeitungen waren das, ja. Auf jeden Fall. Und ich wusste, die gingen ganz zu unterst. Und dann hatten die Jungs von den Grenzkontrollen auch nicht so Lust, das alles auszubuddeln, wenn da so eine drei- oder vierköpfige Familie dann saß. Die haben sich dann eher meistens auf diese auch von mir immer argwöhnisch beäugten oder ängstlich beäugten Rentnerinnen und Rentner, die mit uns ja dann auch im Grenzverkehr unterwegs sein durften, also die ihre Westverwandtschaft besucht hatten und dann mit uns zurückfuhren oder mit uns später aus dem Osten mit in den Westen fuhren, die wurden natürlich noch mal anders malträtiert von den Grenzbeamtinnen und Beamten. Das muss man leider so sagen.
Wir können jetzt...
Komm auf! Und so, also alles das, was wir aus den Fernsehspielen, den Klischees kennen, ich habe das alles gesehen und erlebt. Also ich kenne das, weil wir kein Auto hatten aus dem Abteilung Zug. So ein Zug blieb dann erstmal stehen für 2 Stunden, wurde auf links gezogen. Die Schäferhunde kamen und dann wurde der Zug erstmal beschnüffelt und geguckt, ob nicht irgendwo einer drunter hängt. Und es war so ein Tagesritt, Dortmund-Magdeburg. Das ist heute schneller zu leisten mit dem Zug.
War das schon alles, was Sie geschmuggelt haben?
Ich habe dann auch mal Kaugummi mitgenommen für meinen Cousin Hardy.
Das war ja nicht verboten.
Aber mehr ist was gibt es, sag ich dann zu schmuggeln? Nein, gar nicht. Es war andersrum viel netter. Ich hatte andersrum unheimlich schöne, gute Jugendliteratur. Wir können ja auch mal was Schönes sagen, oder?
Ja, klar.
Über die alte kleine Republik. Ich hatte wunderschöne Kinder- und Jugendliteratur, die ich gerne von meinen Tanten und Onkels bekommen habe. Auch unter anderem Alfons Zitterbacke, das werden Sie ja wohl kennen.
Mhm.
Gut. Dann hatte ich aber auch sowas wie russische Volksmärchen. Das fand man jetzt nicht unbedingt in den Buchhandlungen bei uns in Deutschland. Dann auch noch sehr viel auch russische und tschechische Kinderliteratur, die natürlich einen anderen Schwerpunkt hatte in den DDR-Buchhandlungen. Und ich fand es immer so ganz toll, dass in so einer kleinen Dorfbahnhof, kann man fast sagen, wie Wolmirstedt, gab es Buchhandlungen. Überall waren ja auch Kioske draußen in Magdeburg, wo man die ganzen Hefte und Magazine bekam. Also ich hatte das Gefühl, die Literaturwelt war eine sehr viel beliebtere bis 89 in der DDR. Sehen Sie anders?
Das sehe ich aber komplett anders.
Okay. Ich habe es einfach so gesehen. Es gab Jugendmagazine, es gab Frösi, es gab aus allen möglichen Sachen gab es so Spezialhefte.
Aber da ging es mir wie Ihnen, oder ging es uns wie Ihnen. Man will ja auch immer das haben, was man nicht...
Wahrscheinlich ist das so. Aber haben, was man andere nicht hatten. Ich kam ganz stolz zurück, ein Jahr, und hatte einen Baukasten für ein Modellflugzeug.
Oh.
Hatten wir ja im Westen alles von amerikanischen Flugzeugträgern bis französischen Mirage.
Und da war der rote Stern drauf, oder?
Ich hatte halt einen Bausatz von einer MiG-21.
Oh.
Das kannte ja bei uns gar keiner in Dortmund. Aber
waren
ich hatte
Sie der
das.
Held?
Nein, nicht der Held, aber es war, hey, was hast du da und so? Und ich dachte, ja, das ist ein Bausatz hier aus der DDR, habe ich mitgebracht und so. Also auch die Spielzeugwelt war natürlich eine komplett andere. So, ne? Diesen Unterschied habe ich als Kind sehr geliebt, sehr genossen.
Weil Sie auch beides haben konnten.
Weil ich beides haben durfte, so.
Ja.
Trotzdem war die Zeit auch immer, das waren richtige Landferien für so einen Dortmunder Jungen. Also Oma hatte Hühner, Oma hatte alles da, was man sich wünschen konnte. Man wurde umhegt, umpflegt an Essen und Trinken. Das war irgendwie ganz toll. Diese kleinen Brauseflaschen für
03.
Groschen. Ja,
ja.
Diesen Knallerfarben.
Diese braun, die gibt es jetzt wieder als Bierflaschen.
Ja, aber das war mit Waldmeistergeschmack und mit Orangegeschmack. Das war alles super. Ich fand das
Warum
toll.
Sind Sie nicht geblieben?
Ich musste ja wieder nach Dortmund auf die Schule zurück. Das ging ja nicht. Ich glaube, meine Eltern wollten auch wieder zurück.
Ja.
Man musste ja damals 25 Mark pro Kopf bezahlen.
Ach, das war dann später aber erst.
Zwangsumtausch, war irgendwann kam der Tag, wo mein Vater das für 3 Kinder nicht mehr leisten konnte.
Ja, ist klar. Und man konnte ja nichts dafür großartig kaufen. Was haben Sie mitgenommen für das Geld?
Also ich weiß, dass mein Vater natürlich seine Mutter irgendwie meistens mit dem Geld unterstützt hat, weil die hatte wirklich eine sehr schmale Rente. Aber ich weiß von Bleikristall, Bohle, Servicen bis hin zu Nussknackern. Also alles, was auch der Westverwandtschaft Qualitätsware.
Pyramiden
made
aus dem
GDR.
Erzgebirge.
Aus dem Erzgebirge natürlich, der Nussknacker, wie gesagt, schon besprochen. Und was Bleikristall erinnere ich mich anbetraf. Solche Dinge, also man hat schon was gefunden auch, so ist es nicht.
Ja. Kommen wir wieder ins Hier und Jetzt, oder?
Ja, gerne.
Ja.
Was ist das eigentlich?
Ich habe sie vor einem, weiß ich nicht, das ist auch...
Wittenberger Lutherbrot, das ist, glaube ich, auch eine Grußbotschaft hier von unserem Haus hier. Ne?
Ja, von der Landesvertretung.
Interessant, kannte ich auch noch nicht.
Nee, ich habe sie vor einigen Jahren mal in Berlin beobachtet, ohne dass Sie das gemerkt haben. Sie standen
geht mir öfter so.
Ja, das ist ja wirklich so, den kenne ich. Guck mal,
super,
das ist er doch.
Okay.
Das ist er doch, der Bär.
Und ich war
an der Tankstelle. Sie haben mir vor mir getankt.
Ah, okay, alles klar.
Und Sie haben so grimmig geguckt,
okay,
dass ich gedacht habe, gehst lieber nicht raus und sagst guten Tag.
Aber das ist aber merkwürdig. Ja. Diese Außenwahrnehmung habe ich vor kurzem noch erzählt von meiner Aufnahmeprüfung in der Westfälischen Schauspielschule Bochum.
Ja.
Dass mir meine Schulkameraden später auch erzählt haben. Oh Gott, ich weiß ja noch damals, als du zur Aufnahmeprüfung hier warst.
Ja.
Ich hatte diese besagte Lederjacke an, ich hatte eine Glatze. Die habe ich mir zum Abi schneiden lassen. Und wir haben alle gedacht, oh mein Gott, der wird bestimmt aufgenommen. Wie verhalte ich mich dann? Und das war halt, ist spannend, wenn man dann sowas von anderen, also die Außenbeobachtung, die Sie machen.
Ja.
Aber vielleicht hatte ich auch da gerade schlechte, grimmige Gedanken in dem Moment.
Bestimmt. Ich möchte auch nicht wissen, wie ich aussehe, wenn ich tanke.
Nein, es gibt ja Momente, wenn man sich unbeobachtet weiß, dann sieht man auch anders aus. Und guckt
richtig.
Anders.
Ja, es war kein Oldtimer.
Es war kein Oldtimer.
Nein, nee, es war kein Oldtimer.
War zu der Zeit auch, doch hatte ich dann zu der Zeit schon.
Ich kenne mich bei Autos jetzt nicht so wahnsinnig gut aus bei Oldtimer. Was ist das eigentlich für ein Wagen, den Sie da fahren am Tag?
Weil Sie sich nicht so gut auskennen, muss ich sagen. Nee, im Tatort.
Ich mache das ja jetzt für die Autofans, so, die jetzt zuhören.
Nein, im Tatort selber sind es ja verschiedene Autos. Immer wieder andere.
Ach, sehen Sie?
Ja, das kann man aber, wenn Sie mal so drei Tatorte hintereinander sehen, wird auch Ihnen das auffallen.
Mir nicht auf.
Das ist doch jetzt ein anderes. Doch.
Das ist mir nicht wichtig. Ich weiß nur, altes Auto.
Ja.
Das sehe ich schon.
Okay.
Ja.
Meistens machen es die, was hermachen, telegene große Ami-Schlitten, die aber halt zusammengehalten werden müssen. Das wissen Ihre Experten jetzt, die am Radio sitzen. Das ist nicht so einfach.
Ich
brauche viel Liebe und ich brauche auch alle Experten. Ich kann da ja nur Wasser, Öl, Benzin und Liebe reintun. Also.
War das eigentlich Ihr Einfluss aufs Drehbuch?
Nicht Einfluss. Wir hatten da mal zusammen diese Idee, weil es passierte zu der Zeit, als wir uns mit den Figuren und in der Vorbereitung beschäftigt haben, gab es eine Meldung, dass die Hamburger Zivilpolizei sich in der Asservatenkammer, auch aus finanziellen Gründen, in der Asservatenkammer für ihre Zivilfahndungen sich die Autos besorgten von den schweren Jungs, die gerade mal ein paar Wochen oder Jahre weggeschlossen waren.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, ey, das wäre doch eine tolle Idee, dass wir mit solchen Autos rumfahren. Und dass Freddy so amerikanophil, wie die Figur angelegt war, am Anfang ja mit Cowboy-Stiefeln, dass er dann immer in die Polizeigarage geht und sagt, ja, was habt ihr denn gerade da? Und so, ja, dann nehme ich mir mal mit.
Das ist ja ein ziemlich pragmatischer Ansatz, ne?
So, und dann auch gab es am Anfang einen Film, wo Baloff dann sagt, nee, kommt dann als Nächster und sagt, nee, ausgeschlossen, wir nehmen den Wagen und nicht den Ferrari. Und dann war das so ein großer alter amerikanischer Jeep, der natürlich dann sofort in der ersten brenzligen Situation nicht mehr ansprang und Freddy sagen konnte, siehste, hätten wir mal doch den Italiener genommen und so. Also man konnte damit einfach viel machen und jedes Mal was anderes nehmen.
Ich frage nur deshalb, weil ich ja mitbekommen habe, dass sie sogar durchgesetzt haben, dass der Drehplan an die Heimspiele von Borussia Dortmund angepasst.
Nein, angepasst wird. Ich sage, es ist ja gut, dass ich hier sitze und das immer korrigieren kann. Das ist ja immer so schlimm.
Das klingt gut.
Durchgesetzt habe ich auch nichts. Ich kann nichts durchsetzen. Ich bin weisungsgebundener Schauspieler. Mit
einer
Lohnsteuerkarte. Nee, ich will es nur mal sagen.
Ja.
Nein, wir haben einfach, bei uns ist immer, also bei mir, Arbeit geht immer vor. Und wenn es die Chance gibt, dass man den Drehplan synchronisieren kann mit dem Spielkalender von Borussia Dortmund. Das heißt also, Samstag sind Heimspiele. Wenn wir samstags drehen müssen, dann ist das schon immer eine Ausnahme. Das sind dann Orte, wo sie nicht unter der Woche reinkommen.
Mhm.
Arztpraxen, Supermärkte, Gerichtsgebäude.
Mhm.
Darum habe ich mal gesagt, Kinder, wenn Heimspiele sind, würde ich ganz gerne wissen, dass ich da hingehen kann. Und wenn er das im Drehplan hinkriegt, freue ich mich.
Aber es hört sich gut an. Nur mal
so. Nein, aber es ist ja auch nett und es ist ja auch eine freundliche Geste meiner Kollegen, meiner Produktionsfirma. Aber wenn Sie sagen, wir haben alles geguckt und geschoben, es geht nicht, dann muss ich sagen, sorry, dann geht es eben nicht.
Nein, für mich jetzt auch.
Also,
für mich jetzt auch, wenn man nach Ecken und Kanten sucht.
Ja.
Und er hat sogar geschafft.
Ach so, um Gottes Willen.
Das ist doch super.
Das ist super toll. Naja, ich meine, es gibt schon Dinge, die will man manchmal gar nicht glauben. Also ich habe vor kurzem jetzt auch mal gehört, dass es auch Kollegen gibt, die haben Verträge, dass es einen Chauffeur gibt, wo dann der Hund von demjenigen wird dann gefahren.
Naja, Herr Bär, da geht noch was.
Da ist noch einiges drin.
Sie bezeichnen sich als, ein schönes Wort habe ich noch nie gehört, nur in Ihrem Zusammenhang jetzt, Automobilisten.
So ein Wittenberger Lutherbrot auf.
Ich weiß doch gar nicht, wofür wir jetzt hier Werbung machen.
Ich glaube, das ist eine alte Printe. Hier steht drauf Lutherbrot.
Ja.
Original Wittenberger.
Da sehen Sie.
Ich schätze mal, das ist so eine Art Printe.
Ja.
Und kommt vielleicht auch aus der, wir haben mal gar nicht über Nahrungsmittel, über der ehemaligen DDR geredet. Das war auch immer so spannend, fand ich.
Da kennen Sie auch Knusperflocken.
Ja, also das Lutherbrot ist spannend.
Ja, aber?
Ein bisschen süß.
Mhm.
Aber es ist eine gut verpackte Art Printe. Ich schätze mal Lebkuchen.
Printe, damit meinen Sie jetzt
also
Lebkuchen. Ne?
Lebkuchenbrot, genau. Irgendwie sowas in der Ecke.
Ja.
Jetzt weiß ich auch wieder mehr.
So, zurück zum Automobilisten.
Zu den Oldtimern.
Ja.
Ja, es gibt auch Feministen.
Ja.
Ja. Finalisten. Mhm. Es gibt einen Automobilist, meint damit, ein Fan wahrscheinlich. Das meine ich damit. Ich meine damit auch, dass ich in dieser Welt, in der wir uns ja einfach mal mit anderen Verkehrsformen und Infrastrukturen und beschäftigen müssen, gehöre ich dann noch zu diesen alten weißen Männern, die halt später erzählen können, ich hatte noch einen Verbrennermotor, war noch an so einer Tankstelle, habe da Flüssigkeiten in mein Auto gegossen und dann konnte das weiterfahren.
Fahren Sie schon Elektro oder müssen Sie noch?
Ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal auf mich zukommen lassen müssen. Aber Ich sitze halt davor und sage, Freunde, solange ich von Berlin bis Köln, ich nehme das jetzt mal als eine große Strecke, die ich auch beruflich öfter mache und nicht nur zum Vergnügen, solange ich die nicht irgendwie einigermaßen hinkriege, solange bleibe ich noch in meinem Verbrennermotor sitzen. Also das ist jetzt mal so ganz ketzerisch provokativ gesagt. Ich sehe ja, dass sich ja da stündlich, täglich was tut.
Hast du schon mal eine Probefahrt gemacht? Ich meine, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich überlegen muss und ich bin da sehr konservativ. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
Ich durfte vor schon einigen Jahren in diesem sagenumwobenen Tesla sitzen.
Und?
Auf den ja alle so schimpfen, weil er leider die Nase immer noch vorne hat. Da ist ja unsere deutsche Industrie echt ein bisschen schnarchig gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Sportwagen gefahren sind, da wird man ja in die Sitze gedrückt. Aber wenn Sie dann so ein Auto haben, was lautlos innerhalb von 4 Sekunden auf 100 ist, das ist schon, kommt so ein Astronautengefühl auf. Das machen Sie natürlich nur bis zur nächsten Straßenecke, dann ist die Batterie alle. Darum geht's auch gar nicht. Es geht ja um eine andere Energieverbrauch und eine andere Philosophie. Aber ich glaube, dass da jetzt ein paar Sachen passieren, die ausgereifter sind und eben, wenn es darum geht, was für einen Radius man so ein Elektroauto braucht. Und ich merke, es ist noch nicht meins, aber ich merke, dass jetzt in den letzten 2 Jahren da ordentlich was passiert ist. Und solange ich noch nicht irgendwie an jeder Ecke eine Steckdose finden darf, und jetzt fahren Sie mal durch Berlin, fahren Sie durch Leipzig, Magdeburg, suchen Sie mal da die Elektrostellen.
Ja, das ist meine Rede, ja.
Das ist für viele die Rede. Bis dahin, was kostet es, Batterien zu bauen? Was kostet es, diese Autos zu bauen? Also da sind auch viele Fragen offen. Und ich glaube, dass wir einfach noch länger auf unseren alten fossilen Autos sitzen. Und ich mit meinem Oldtimer, ich hoffe, dass ich später, wenn ich nur noch mit Hilfe von anderen in das Auto reinkomme, dass ich dann noch so Benzingutscheine kriege, wenn das Benzin dann irgendwann mal rationiert
wird. Was verbrauchen Sie denn gerade im Moment?
An Benzin? Da halte ich es immer mit dieser tollen Antwort, Teile dieser Antwort würden die Bevölkerung beunruhigen. Der berühmte Satz von Thomas de Maizière damals.
Ja, von unserem Innenminister.
Von dem ehemaligen Minister. Teile der Antwort würde die Bevölkerung beunruhigen.
Das war 2015, glaube ich, oder?
Also Sie kennen sich richtig aus. Ne? Ja. Ich überlege gerade, wo das her war, aber ich habe das damals auch benutzt, weil ich das toll fand. Weil ein Oldtimer verbraucht natürlich viel und mein normales Alltagsauto ist ein ziemlich moderner Diesel, mit dem ich auch gut zurande komme. Also so ist es nicht und der bleibt natürlich dann weit unter 8 Liter.
Unter was?
Ich bin ja kein unter 8 Litern, weil ich bin ja kein Raser. Nicht mehr.
Immer wenn ich Sie im Fernsehen in diversen Talkshows beobachtet habe, ist mir aufgefallen, dass Sie sehr viel Wert auf Socken legen.
Oh, ist das so?
Das, was ich gesehen habe, da passte die Socken immer zum Einsteigtuch.
Ulala.
Ja, also habe ich auch gesagt.
Ach so, verstehe. Ja. Vielleicht waren das dann immer wirklich tolle Zufälle, weil das Tolle ist, man kann alles mit allem kombinieren.
Das war kein Zufall, nein? Herr Bär. Ich wollte ja nur mal was...
Die Farben passen zueinander.
Genau, ich wollte einfach mal was Schönes sagen, weil ich finde es immer toll, wenn sich auch Männer so viel Mühe geben und so im Detail verliebt sind. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das kann ich nachvollziehen.
Sind Sie das oder wird Ihnen geholfen?
Nein, die Zeiten, dass man mir was zum Anziehen rausgelegt hat, die sind vorbei, schon lange, die kommen wahrscheinlich irgendwann mal wieder, in der Kindheit.
Ach so.
Da wurde einem noch was rausgelegt, oder, was man heute anzieht. Die Zeiten sind jetzt bestimmt schon 50 Jahre vorbei. Und
aber Sie sind keiner, der nimmt, was oben liegt.
Nee, gar nicht. Und gerade bei dieser Welt der Pendelei, in der ich mich befinde, zwischen Köln und der Dienstwohnung und der Berliner Wohnung, es passiert jetzt unheimlich oft was, dass man denkt, Mist, jetzt hätte ich genau gerne das Hemd. Das ist aber jetzt in Köln in der Wäsche, blöd. Das ist so ein, was, wo man, ja, das ist ein erste Weltproblem. Hast anscheinend ein Hemd zu viel.
So. Ich habe neulich dieses Thema mit einem Kollegen von Ihnen besprochen, der auch dieses Zweitwohnungsproblem hat und der kauft alles doppelt.
Ich weiß, irgendwann passiert das ja auch. Sie können ja nicht ihre Käsereibe oder ihren Abseier mitnehmen oder so. Aber das jetzt alles doppelt ist es nicht.
Okay.
Also es gibt dann eine feste Zahnbürste und eine Reisezahnbürste. Also soweit bin ich schon. Aber so alles doppelt wäre ganz schwer. Aber ab und zu kommt es dann zu diesem, Mensch, wo sind denn jetzt diese Schuhe?
Ja, trotzdem
stehen wieder in Berlin.
Ich frage deshalb, weil ich mir vorstellen kann, dass es nicht immer so gewesen ist. Denn, denn Ihr Vater war Metzger.
Geselle, muss man immer dazu sagen. Weil wenn Sie jetzt sagen, was war denn mit der Metzgerei? Sollten Sie die nicht übernehmen?
Nein,
mein Vater war Angestellter.
Und Ihre Mutter war Fleischfachverkäuferin.
Genau, so. Also beides waren in Lohn und Brot. Nein, oft kam immer das Klischee auf bei mir in meiner Biografie, ach, was war denn mit dem Laden Ihrer Eltern?
Genau, ich kann da nämlich mitreden. Weil meine Mutter war auch Fleischfachverkäuferin, angestellt in einer Fleischerei. Ich habe da damals einiges mitbekommen, so fürs Leben auch. Das härtet ein bisschen ab.
Ja, obwohl ich meine, es gab einen Tag in meinem Leben, da hätte ich richtig abbiegen können zum damals schon Vegetarier, Veganer.
Was war das?
1973 sind wir in den Bayerischen Wald auf einen Bauernhof Urlaub gefahren. Und da hat der Bauer in dieser Zeit hat 5 oder 6 Schweine verkauft zum Dorfmetzger. Und mein Vater sagte zu mir, fahr mal mit. Und hat mir das alles angeschaut, wie diese Tiere da geschlachtet worden sind. Die wurden nicht gequält, das war halt ein ganz normaler Vorgang. Und ich stand kurz davor, nie wieder Fleisch zu essen. Das erinnere ich immer später dann.
Und wissen Sie, was ich einen ganz tollen Sport finde? Immer wenn ich an eine Fleischtheke gehe und sage, ich hätte gern ein Pfund Gehacktes. Und da steht eine Verkäuferin, die einmal ins Gehackte reingreift und dann ein Pfund Gehacktes auf die Waage legt, dann denke ich mir,
Wahnsinn.
Wahnsinn, oder? Ist es doch.
Das ist natürlich klasse.
Ja.
Obwohl ich noch die Zeit kenne und diese Metzgereien kommen auch wieder, wenn sie dann sagen, ein Pfund Gehacktes, dann gehen die erstmal frisch wolfen. Das liegt noch nicht in der Auslage.
Ja,
sondern
das stimmt.
Es wird jetzt das Stück für sie frisch gewolft.
Ja.
Das finde ich natürlich toll.
Essen ist auch ein schönes Thema.
Richtig.
Reden wir gleich drüber.
Gut.
Herr Bär, wir waren gerade bei unserer gemeinsamen Leidenschaft.
Essen und Trinken.
Ja, und Fleischerei.
Heißt aber nicht, dass es bei uns jeden Tag Fleisch gab mittags. Das gab es
den
Sonntagsbraten. Ne?
So. Ja, wir haben früher schon mehr Fleisch gegessen als heute, weil es gab nicht so viele Gemüse. Gab es einfach nicht. Aber Ihre Frau, wenn ich richtig informiert bin, die ist doch Vegetarierin.
Flexitarierin.
Ach so. Sie oder weil sie?
Durch mich, aber es kam beim Kennenlernen raus. Ich weiß nicht, da waren wir irgendwann zusammen in Berlin und wollten ein Fußballspiel sehen. Also meine Leidenschaft zum Fußball hat sich schnell mit übernommen. Und dann gab es in dieser alten Berliner Eckkneipe, gab es so Kartoffelsalat mit Würstchen. Und dann war ich fassungslos, da aß ich so ein Bockwürstchen und sagte, ja, nee, auch ihre Mutter, die auch eine strengere Vegetarierin ist, mittlerweile auch vegan lebt, die aß auch nur einmal im Jahr auf dem Dorf draußen vor Hannover am Osterfeuer eine Bratwurst. Die blieb auch und die isst sie auch immer noch, wenn das Osterfeuer auch stattfinden darf.
Finde ich sehr sympathisch.
Das ist so, aber so ein Moment, so eine Ausnahme bestätigende Regel. Das bei uns ist es so, wenn es das Durchgeschmorte gibt, dann geht das alles. Aber wenn was zu kurz gebraten ist oder so Lammkoteletts, brauche ich gar nicht mitkommen. Aber eine gute Roulade, ein gutes Gulasch von gut gemachten oder gut lebenden Tieren, das funktioniert alles. Aber dadurch ist bei uns das Fleischessen sehr bewusst.
Kochen Sie oder Ihre
beide.
Frau?
Das kriegen wir beide hin.
Da gibt's also spielt eigentlich Vernunft in Ihrem Leben eine Rolle? Was Essen anbelangt?
Also wenn Sie mein Schattenbild sehen, wissen Sie, dass ich seit Jahren versuche, meine Bulimie, meine Magersucht zu bekämpfen. Ich schaffe das ganz gut.
Deswegen fahren Sie jetzt im Januar auch wieder zur Meierkur?
So wird es sein. Ich hoffe, dass man uns reinlässt.
Was machen Sie da?
Die Meierkur ist ja, manche sagen immer auf hohem Niveau, für teures Geld nichts essen. Das ist aber Quatsch.
Ja.
Weil der F.X. Meier war ein Arzt, ein österreichischer Arzt, um die Jahrhundertwende, die vorletzte Jahrhundertwende, als einer der ersten Mediziner erkannt hat, dass unser Darm als zweitgrößtes Organ, das größte Organ ist die Haut, unheimlich wichtig ist für unseren Gesamtzustand. Also wie wichtig Darmkrankheiten, unerkannte Dinge, Entzündungen. Und daraufhin diese berühmte Meierkur entwickelt hat, dass man eben sich eine Zeit lang mäßigt, säubert, indem man halt ein kleines altes Brötchen morgens mümmelt, ein bisschen Milch dazu nuckelt und das Ganze 40 Mal kaut. Also sie lernen wieder ruhig und normal zu essen. Wir alle schlingen hastig, wir essen viel zu spät, wir essen viel zu schnell, viel zu fett. Und man fängt sich, es ist wie gesagt eine Kur. Sie legen sich mindestens für 14 Tage, legen sie den Darm in Gips. So sagt es der Meierarzt immer.
Ja, und danach, wie geht's Ihnen dann?
Also es geht einem auch davor ganz gut, aber danach geht's einem noch viel besser. Man muss aber erstmal wieder sich angewöhnen oder reingewöhnen. Man muss dazu sagen, der Tag beginnt mit einem Glas Bittersalz, weil sie die ganze Zeit halt alles, was im Darm ist, soll so schnell wie möglich raus und soll sich also, das ist das schöne Wort Detox, wird ja heute benutzt. Also man schwemmt halt alles aus und man bekommt halt morgens dieses altbackene Brötchen. Es gibt oder auch die Chance, Porridge zu essen. Es gibt gedämpftes Gemüse. Manche kriegen auch Kartoffeln, weil das eins der gesündesten Lebensmittel ist, die wir haben. Basisch auch, nicht sauer. Sie entsäuern. Sie sind unter klinischer Beobachtung. Sie machen das vor Ort. Sie können es auch zu Hause machen. Also sie entschlacken einfach, sie entgiften. Und natürlich nehmen Menschen wie ich mehr ab, als wenn Sie das jetzt machen würden.
Wie viel nehmen Sie denn ab?
Das kommt immer drauf an, je nachdem, wie man, was für eine Verfassung man da aus dem letzten Weihnachtsrummel ankommt. Aber
ja, Ihr bestes Jahr.
Teile der Antwort würden die Bevölkerung beunruhigen, glauben Sie mir. Es ist schon wieder soweit. Das ist so herrlich indiskret, dass mir der Atem stockt.
Und dann fasten Sie trotzdem.
Und dann kommt nochmal das Fastenfenster, dass man längere Zeit mal den Alkohol weglässt und die Süßigkeiten, sodass man eigentlich zu Ostern als neuer Mensch wieder schlemmen oder genießen darf.
Gibt es nicht doch noch ein paar schlechte Angewohnheiten, an denen Sie festhalten?
Schlechte Angewohnheiten? Schwächen.
Ich
finden natürlich nicht in den Tagen statt, über die wir gerade geredet haben.
Nein, aber davor, danach.
Natürlich. Es gibt dann immer wieder so einen Leberwursttag.
Herr Bär, das wird demnächst ein hoffentlich auch sehr unterhaltsames Projekt, das stelle ich mir jedenfalls vor, geben, das da heißt Heinz-Erhardt-Projekt. Mhm. Und Sie sind dabei.
Ja.
Was machen Sie da?
Ich hoffe, dass ich da einigermaßen durchkomme, weil das ist für mich auch ganz aufregend, weil es bringt mich zurück in die Bühnenwelt, aber halt auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar gibt es da ein Projekt, das wird ein Abend sein, wo Heinz Erhardt Lieder und Gedichte vorgetragen werden, aber völlig neu arrangiert von der Musik. Es gibt ja, wenn die interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer mal im Netz dann gucken oder sich schlau machen, Heinz Erhardt hat ja wunderbare Lieder geschrieben, und zwar in den 30er Jahren schon. Und war nicht nur der große Komödiant in den Nachkriegszeiten, sondern auch davor und hat wirklich fantastische Sachen geschrieben. Eine Unzahl von Gedichten auch.
Warum die Zitronen sauer wurden?
Sie sind mehr im Thema als ich. Ja, aber es gibt
ich habe das Buch zu Hause. Ich habe extra noch mal nachgeschaut.
Ah, ja.
Kennen Sie das nicht von den Zitronen? Das müssen Sie mitnehmen in Ihr Repertoire.
Nein, ich werde ja zusammen mit Stefan Gwildes, einem Hamburger Singer-Songwriter, wie man so schön sagt, den Gesangsteil bestreiten.
Ach so.
Für die Lyrics wird die wunderbare Stephanie Stappenbeck zuständig.
Aber denken Sie an mich, wenn die Zitronen so...
Es gibt noch viele andere.
Kennen Sie das? Passen Sie auf. Ich muss das wirklich mal betonen, ganz früher waren die Zitronen so süß wie Kandis, bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die
Zitronen sauer. Das ist so typischer Heinz-Erhardt-Humor. Der ist einfach großartig. Glauben Sie nicht, wenn
Einzige,
Sie vor sich haben.
Das ist das Einzige,
was ich
kenne.
Ach so.
Das ist das Einzige,
aber bei uns war es so, dass wir eigentlich, also ich bin mit Heinz Erhardt natürlich aufgewachsen. Wahrscheinlich, weil ich damals noch nicht wusste, dass auf meiner DNA auch die Vorbestimmung ist, da draußen auf der Bühne zu sein. Natürlich nicht eigene Dinge zu machen, aber eben zu performen und zu auf die Bühne zu gehen oder zu spielen. Und mich hat das als Kind schon fasziniert. Und da gab es natürlich dieses andere Berühmte. Das ist eigentlich für uns Berühmtes, ist hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Das ist das berühmteste Heinz-Erhardt-Gedicht. Also wenn Sie im Westen jemand ansprechen, kommt das als erstes.
Mhm. Okay.
Ich bin aber nicht in der Verfassung, das komplett im Kopf wiederzugeben. Also fängt das an.
Ja. Yeah.
Und ich singe ja auch nur. Nein, das Tolle ist, wird sein, dass die NDR Big Band, die wird dazu, dass die Musikarrangements machen, weil ich rede hier gerade wirklich sehr ins Ungefähre, weil ich bin erst seit September mit der ganzen Sache wirklich so beauftragt, dass ich weiß, wir werden das machen nächstes Jahr, wir werden noch Proben haben.
Und es gibt schon Karten, glaube ich.
Es soll auf jeden Fall in verschiedenen Spielorten, ich glaube, der Titel ist Augen auf und durch.
Aha.
Das ist, glaube ich, das Oberthema. Und wir werden halt durch die deutschen Lande damit fahren, mit diesem Abend. Und ich fange jetzt an, mich darauf vorzubereiten. Also es gibt ein Lied, Mein Mädchen, von Heinz Erhardt. Das empfehle ich allen, das mal rauszusuchen. So schnell, wie er da singt, singt, glaube ich, niemand. Auch kein einziger deutscher Rapper. Das ist unglaublich.
Das alles spätestens im Frühjahr?
Richtig, wir werden uns für eine geraume Zeit zu den Proben treffen. Bis dahin, wie gesagt, habe ich die Chance, mich da ein bisschen einzufuchsen und vorzubereiten. Und dann wird man sich mit der NDR Big Band treffen und dann gehen wir, muss ich mal kurz in meinem Kopf kramen, ich glaube, wir gehen dann Anfang
vom 30. März bis zum 9. April
sehen
auf
Sie,
Tour.
Sie wissen mehr als ich, weil danach sehen ist Sie? Ja auch schon der nächste Tatort geplant. Ja. So sieht's aus.
Wie finden Sie es eigentlich, dass Cannabis legalisiert werden soll?
Wurde wahrscheinlich höchste Zeit, weil das ist ziemlich doppelbödig, das Thema. Schon immer behandelt worden, schon historisch so behandelt worden. Und ich hoffe, dass es mit einem verbunden ist, was das Wichtigste daran ist, Information und Aufklärung.
Mhm. Wie stehen Sie denn heute dazu? Sie sind ja mal mit Cannabis am Flughafen erwischt worden.
Ist es so?
Ich glaube schon.
Ich weiß es nicht. Es gab auf jeden Fall keine Ermittlungsakten darüber.
Ach so, man erzählt sich das so.
Man erzählt sich das so. Es wurde, glaube ich, irgendwann mal versucht, in der Kölner Presse darüber zu berichten. Mhm. Aber die Staatsanwaltschaft konnte dazu nichts sagen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht. Ich war nicht dabei, als diese Zeitungsartikel geschrieben worden sind. Aber nein, ich finde einfach, Sie merken das ja jetzt auch aktuell in dieser Zeit, ja, das Thema, was wir gerade haben. Wir haben mal 80 Millionen Virologen in Deutschland mittlerweile, mhm, die genau wissen, wie das alles ist, oder Impfexperten. Mhm. Und es geht immer um Information und Aufklärung. Und ich halte das für so wichtig, dass man unsere Bevölkerung aufklärt über Für und Wider. Und jetzt nicht zum Thema Cannabis, sondern einfach auch zum Thema Impfstoffe, mhm, und Corona. Mhm. Weil so viele Leute sind uninformiert und schlecht informiert und falsch informiert.
Aber die Frage ist doch, warum ist das so? Warum ist das so?
Also mittlerweile ist es, glaube ich, sicherlich unserer Informationswelt geschuldet. Ich merke ja, dass ich bin persönlich, Sie ja auch noch, mit den Medien aufgewachsen, wie Zeitungen, verschiedener Art und Weise, mit unserem Fernseh- und Radiojournalismus, wo erstmal die Verabredung da ist, was die mir erzählen, sind Fakten. Heutzutage brauchen Sie ja den Faktencheck. Oder heutzutage haben Sie Dialoge oder Streitgespräche mit Leuten, gerade im Thema Corona und Pandemie. Ja, du informierst dich ja in den Mainstream-Medien. Und da stehe ich ja schon, ohne es zu wollen, im Rücken an der Wand und sage, ja, aber das sind die Medien mit den Facts. Mhm. Aber es gibt eben halt jetzt eine Parallel.
Und da geht die Diskussion ja eigentlich schon los.
Da geht sie los. Und dann sagt man, ja, aber dann muss man ins Netz schauen. Und oft kommen dann Geschichten, wo man dann nach zwei, drei Sätzen sagen muss, entschuldige mal, wo hast du das gelesen? Mhm. Woher weißt du, dass das stimmt? Ja, es stand ja im Netz. Also es hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und da bin ich auch ein bisschen hilflos gegenüber diesem Moment, weil man kann man sich dreimal den Mund fusselig reden und sagen, schau dir doch mal an, was Wissenschaft. Wissenschaft ist Fakt.
Ja.
Das kann man sich anschauen und nachlesen. Und alles andere, wenn du das untersuchst, du bleibst irgendwo immer hängen. Irgendwie bleibt es dann nebulös.
Es scheint ja in Deutschland extrem zu sein. Wenn Sie sich andere Länder angucken, in Europa.
Anderes Staatsverständnis, glaube ich.
Ja.
Andere Politikverdrossenheit oder eben keine. Also ich glaube, das hat auch viel mit Mentalitäten zu tun, mit einer historischen Entwicklung eines Landes. Es ist auch ganz schwer, da jetzt so Klischeetüren auf und zu machen. Also, dass man ja auch merkt, aha, was passiert in den neuen Ländern? Was passiert im Westen? Dann gibt es so eine Land-Stadt-Gefälle-Geschichte. Ich muss dazu sagen, ich nehme jede Angst und jeden Zweifel total ernst, wenn jemand sagt, ich habe Angst und Zweifel gegenüber Impfstoffen. Aber man kann sich das alles erklären und beschreiben lassen. Ich habe eine gute Freundin in Köln, die hat so viel Panik davor gehabt, sich selbst gegenüber mit schlechtem Gewissen, weil sie sagt, ich habe das ja verstanden, aber ich hatte meine Krebserkrankung, ich habe Chemo gehabt. Mhm. Die hatte eine riesen Panik vor diesen möglichen Reaktionen auf die Impfung und ist jetzt seit ein paar Tagen erst so weit, dass sie sich hat überzeugen lassen. Wahrscheinlich auch, weil unsere Situation eine solche geworden ist. Mhm. Und hat sich impfen lassen und ist jetzt heilfroh.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass einfach zu viele Leute mitreden.
Ja, aber wir haben nun aber auch einen Diskurs.
Na
vielleicht
ja,
ist es ja,
ja
auch unserem Föderalismus geschuldet,
richtig,
dass wir reden dürfen.
Aber wir sehen ja jetzt gerade auch, dass es uns auch ausbremst.
Es bremst uns aus und da kommen wir an so eine Stelle, wo ich jetzt auch merke, wie gefährlich das wird, wenn man jetzt die Wut, die Stigmatisierung, dass eben der größte Teil unserer Bevölkerung sich darauf eingelassen hat und alle Maßnahmen ergriffen hat, dass wir da rauskommen. Mhm. Und die andere Mannschaft wird immer kleiner und wird immer mehr, jetzt kommt jetzt in die Stigmatisierung, was auch nicht funktioniert. Ich muss froh sein, in einem Land zu leben, in dem diese für mich Wirrköpfe sich draußen auf die Straße stellen und demonstrieren dürfen. Das ist ein Freiheitsrecht. Dafür hat dieses Land viele Jahrhunderte, Jahrzehnte blutig gekämpfen müssen oder Sachen erleben müssen. Es ist gut, dass es so ist.
Großes Experiment jetzt mit Ihnen.
Aha.
Kurze Fragen, kurze Antworten.
Hey, ein Quiz.
Nee, kein Quiz, einfach nur kurze Antworten.
Dalli, Dalli.
Ja. Beziehungsstatus?
Verheiratet.
Kinder?
Meines Wissens keine.
Das Gute an Ihnen ist?
Großzügigkeit.
Was ist nicht so prickelnd?
Oh, Ungeduld.
Der böseste Kommentar, den Sie mal über sich lesen mussten?
Da fällt mir nichts zu ein.
Schon mal den Führerschein abgeben müssen?
Oh ja.
Bio oder konventionell?
Wenn es irgend geht, Bio.
Tattoos oder Piercing?
No, Sir.
Was ist bei Ihnen immer im Kühlschrank?
Ein gutes Stück Biobutter.
Wofür geben Sie zu viel Geld aus?
Oh, für gute Kleidung.
Auf welchen Luxus würden Sie nie verzichten wollen?
Gutes Essen.
Mit wem würden Sie gern mal eine Nacht durchmachen?
Oh, die Liste ist lang. Vielleicht, wer weiß, wie lang die Nacht wird, mit Karl Lauterbach.
Ich komme mit.
Ja, wenn das dann klappt, dann bleiben wir über. Ich glaube, der geht früh zu Bett.
Ja. In welcher Beziehung sind Sie ein Spießer?
Oh, mittlerweile in Benehmen und Respekt in der Gesellschaft.
In wen waren Sie mal heimlich verliebt, den wir vielleicht sogar kennen?
Oh, als Junge in Monika Peitsch. Es gab ein wunderbares Fernsehspiel, Die Unverbesserlichen, eine Fernsehspielerin mit Inge Meisel. Monika Peitsch, eine Kollegin, eine Schauspielkollegin, spielte damals eine der Töchter. Und da war ich, glaube ich, 7.
Ach so.
Ja, da habe ich im Nachhinein später gedacht, ja, ich glaube, ich war damals verliebt.
Das ging früh los.
Aber ich kann auch noch dazu sagen, was vielleicht näher an alles, die Freunde von Pippi Langstrumpf, Tommy und Annika.
Annika
war auch wow.
Welches Poster hat früher über Ihrem Bett gehangen?
Oh, verschiedene, aber eine meiner Lieblingsposter war damals von dem berühmten Plakatemacher Klaus Steck. Da gab es unter anderem, das werden Sie vielleicht nicht kennen, der ist sehr, sehr berühmt. Da gab es dann zum Beispiel ein Plakat, da stand drauf, deutsche Arbeiter, die CDU will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Das war eins von vielen. Oder ruft doch mal an, so eine Wanze. Also das waren politische Plakate aus den 70er Jahren, die heute, glaube ich, hochgehandelt sind. Hätte ich mal noch eins übrig davon.
Ihre erste große Liebe hieß?
Susanne.
Ihr erster Kuss war wo?
Nicht auf dem Mund.
Ich meine wo? Im Kino?
Ich dachte, ich gebe Ihnen eine kurze und witzige Antwort. Der erste Kuss war wo? Auf einer Silvesterfeier.
Die längste Zeit, in der Sie einer Frau treu waren?
Jetzt.
Wie lange ist das?
Das sind jetzt, wenn ich richtig nachrechne, sind es 20 Jahre, ja.
Und das schönste Kompliment, das Ihnen je eine Frau gemacht hat?
Oh, auf dem Ohr bin ich ganz taub, da kann ich gar nichts zu sagen, aber das sind...
Können Sie damit nicht umgehen oder kriegen Sie keine?
Nein, ich kann damit nicht umgehen, das ist wahrscheinlich der Punkt.
Herr Bär, ich würde jetzt gerne einen Song für Sie spielen, also so eine Art Lieblingssong, wo Sie sagen, den höre ich unheimlich gerne, da bleibe ich auch mal länger im Auto sitzen, wenn ich den höre, oder ja. Gibt es sowas gar nicht?
Doch, da gibt es natürlich so eine Riesenliste, muss man sagen, aber ich sag mal so, da haben wir vielleicht dann alle was von, oder einige werden sich vielleicht freuen, von Nina Hagen, Ich glotz TV. Das ist so ein Song, die Platte kam raus, Nina Hagen Band, ich glaube 79. Mhm. Nina Hagen war gerade im Westen gelandet und machte mit einer Band, dessen Name mir gerade entfallen ist, eine Berliner Band. Die hat mit ihr als Hintergrundband diese Platte aufgenommen. Und da gab es unter anderem ein Lied, Ich glotz TV. Und das fanden wir alle damals grandios.
Haben Sie sie mal kennengelernt?
Nee, noch nicht.
Noch nicht?
Mit der Tochter Cosma Schiewer habe ich schon gedreht.
Ja, aber mit der Mutter noch nicht?
Nein. Aber das ist zum Beispiel, das würde auch viel erzählen über meine Zeit in den 70er Jahren. Außerdem ist es virtuose Musik.
Mhm. Okay, dann spielen wir das.
Finde ich toll.
Wie heißt das nochmal?
Ich glotz TV.
Ich schalte die Glotze an, die dort uns wants everyone. Ich glotz von
an. Jetzt fühlen Sie sich wie in den 70ern?
Nee, aber ich erinnere mich an die Zeit, weil das waren zum Beispiel die Zeiten, wo ich gerade im Dortmunder Theater, ich war Statist bei einem Stück von Frank Wedekind und wir waren eben nicht nur stumme Statisten, sondern ich wurde genommen für eine Rolle der sogenannten Zöglinger Fürsorgeanstalt. Es geht um pubertierende Jugendliche, ein ganz spannender
Stoff. Sie haben ein Elefantenhirn, oder?
Nein, aber das sind ja natürlich prägende Ereignisse. Mhm. Weil das war der Moment, wo man als Statist nicht irgendwie nur so eine Masse spielt von Soldaten oder... Eine der ersten Sachen war ein Hitlerjunge in Oeden von Horwanz, Italienische Nacht. Da ist man nur reingekommen und hat irgendwie eine Fahne gehalten. Sondern da waren wir halt in der Szene involviert. Und Dietrich Hilsdorf, damals noch ein junger, wilder Regisseur, heute ein renommierter Opernregisseur geworden, der probte richtig mit uns. Und das hat mich so geprägt, dass ich wusste, ich probiere das jetzt mal aus, ob das klappt. Ob die mich da in der Schule nehmen. Unterstützt auch von vielen Kolleginnen und Kollegen im Ensemble, die damals sagten, Mensch, das ist was für dich.
Jetzt haben wir es geschafft, ne?
Ja, der schöne Adventssonntag ist bald zu Ende.
Mhm. Und ich komme gerne nochmal auf den Tatort zu sprechen. In Ihrem Fall muss man ja von Glück reden, dass Sie noch bis 67 arbeiten müssen.
Das kann, wenn Sie jetzt an die Geschichte von Derek denken, länger gehen.
Ach so, planen Sie länger?
Nein, ich will nur sagen, weil ich glaube, der gute Horst Tappert,
ja,
hat das, glaube ich, bis in Anfang der 80er geschafft, diesen Kommissar darzustellen.
Es ist
Wenn Sie
ja
darauf
so,
hinaus wollen. Aber
nee, es ist ja sowieso erstrebenswert, ja, über das Rentenalter hinaus zu arbeiten, finde ich, weil es hält einen jung.
Es kommt darauf an, was Sie machen. Also ich finde das politisch schon diskutabel, diese Geschichte. Weil ich habe es gesehen an meinem Vater, der im wahrsten Sinne des Wortes einen Knochenjob hatte.
Das ist was anderes.
Und da auch, ich sag mal, in den Ruhestand reingefeiert, krank reingefeiert hat, weil der große Rücken- und Beinprobleme bekommen hat. Mhm. Und da sind einfach 45 Jahre nasskalte Wurstküche bei 4 bis 7 Grad. Und jetzt denken Sie einfach mal an die Freunde vom Hoch- und Tiefbau.
Nein, aber
an
Sie...
Dachdecker. Ja, Zimmerleute.
Aber ich weiß ja zum Beispiel, dass Sie...
In meinem Beruf, ich bin ja dazu verdammt, später ältere Männer darzustellen, weil ich ja Menschen darstelle.
Und die Rollen werden doch immer besser für Männer in Ihrem Alter.
Ja, irgendwann kommen aber dann die... Also wenn dann später die spannenden Rentnerrollen kommen oder die alte Mannrollen. Jetzt ist man gerade eben 60. Hm. Da gibt es genug Kolleginnen und Kollegen der echten Polizei, die in diesem Alter ihr Geld verdienen müssen. Das muss ich natürlich auch. Hm. Aber ich habe, wie gesagt, das Glück, dass ich nicht jetzt an irgendeiner Stechuhr stehen muss. Und mit meinem Jahrgang 61 muss ich natürlich dann bis 66, 67 dranbleiben.
Außerdem fahren Sie zur Meierkur, Herr Bär.
Ganz wichtig.
Oder? Ja.
Ja, das gehört,
in diesem Zusammenhang
das gehört
damit,
das gehört
sowieso. Wann kommt der nächste Tatort aus Köln?
Ich meine mich zu erinnern, dass mein Redakteur mir erzählt hat, dass es irgendwie Ende Januar sein wird. Ende okay. Januar 22.
Gut, dann haben Sie vorhin gesagt, Sie drehen gerade welchen Tatort?
Ich habe gerade abgedreht.
Abgedreht, den 86.
Den 86.
So.
Es liegen 3 auf Halde immer. Also ich glaube, das wäre dann die Ausstellung von Tatort 83.
Ja. Bei Ihrem Ernährungsplan würde ich sagen 150?
Das sehe ich hin. Das ist unrealistisch.
Was denn, was ist realistisch? 120?
3 im Jahr heißt ja dann mindestens noch 10 Jahre. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen von hier aus. Also noch sind die Arbeitsverträge da, noch ist die Lust da, noch ist das Echo da. Sender hat noch Spaß, mein Kollege hat noch Spaß.
Sie haben noch Spaß?
Ja, we will see.
Das machen wir erstmal Weihnachten, oder? Dann sehen wir weiter.
Ja, endlich, Gott sei Dank.
Was gibt's denn bei Ihnen, Rouladen oder Ente oder Gans oder was machen Sie Schönes?
Oh, da haben wir eigentlich, glaube ich, eine richtige Challenge dieses Jahr.
Was denn?
Weil wir einen Schritt weitergehen werden, weil wir werden dieses Jahr wahrscheinlich meine Schwiegermutter und meinen Schwager zu Gast haben. Und das sind ausgewachsene Veganer.
Ach du Schreckler.
Für Sie wahrscheinlich die Katastrophe. Nein, aber Sie glauben wirklich jetzt ernsthaft gesprochen, es gibt unheimlich spannende Rezepte. Wirklich.
Dann machen Sie mal.
Ja, wir freuen uns ja richtig drauf. Ja. Es geht einfach um eine pflanzliche Ernährung. Ja. Lassen wir mal das Agro-Wort Veganer ausnehmen.
Was, es ist nicht so, dass ich mich nicht gerne bekochen lasse. Ja. Aber selber würde ich es nicht hinkriegen. Das möchte ich nur noch mal
sagen. Nein, man müsste es einfach ausprobieren. Fangen wir mal ganz vorne an, weil viele auch immer denken, um Gottes Willen. Und Veganer haben es auch ganz schwer, im Trupp mit anderen zum Beispiel auszugehen. Aber jedes gute Restaurant wird Ihnen sagen, ein paar Bratkartoffeln und einen Salat. Und schon ist das Gericht perfekt. Mhm. Da müssen Sie jetzt gar nicht irgendwie anfangen, irgendwo noch eine Tofu- oder Seitanprodukte ranzuziehen oder was herzustellen, was ja gute vegetarische Restaurants mit Links machen. Aber Sie können in jede Kneipe gehen, wenn es da nicht heißt, nee, Bratkartoffeln haben wir nur mit Speck. Leider alles schon erlebt, wo man merkt, auch doch sehr limitiert und sehr eng gedacht. Ja.
Trotzdem schöne Weihnachten.
Ihnen auch. Und ein gutes neues Jahr für alle.
Ebenfalls.
Und bleibt gesund.
Genau.
Und nicht schimpfen, impfen.
Radio SAB, Leute am Sonntag mit Sina Peschke. Zu einem interessanten Gespräch gehört natürlich immer ein guter Kaffee. Dallmayr Kaffee. Unser Herz schlägt pro domo.
Eine Koproduktion von 1A Deutsche Hits und Radio SAB.